Fotopodcast.
Herzlich willkommen zu Fotopodcast Folge 37. Heute mit den Themen
Hörerrückmeldungen,
Farbkreis und Themen,
Testfunkblitzauslöser,
Lichtformer für entfesseltes Blitzen,
Landschaft,
Mini-GPS-Tracker,
Locke Fotobücher,
Fuji Direkt,
Fehler bei Bildmanipulationen,
die Lichtmalerei bei Porträts,
Stop Motion
und Workshop. Mit dabei sind heute der Marek und ich, ja, der Michael, genau. Hallo. Wir kommen heute direkt zu den Hörerrückmeldungen. Wir haben, wie auch in den letzten Folgen, wieder einiges an Feedback von euch erhalten. Und ihr wisst, wir freuen uns wie immer sehr darüber. Je mehr, umso besser. Und wir beginnen mit dem Rico. Rico hat uns zu unserer letzten Folge bezüglich des Makros geschrieben. Ich lese mal ganz kurz vor. Bei eurem Beitrag Makro hat sich ein Fehler eingeschlichen. Beim Abbildungsmaßstab 1:1 bedeutet nicht gleiche Größe wie das Bild, Klammer auf, Größe variabel, Klammer zu, sondern gleiche Größe wie das Negativ oder heute der Sensor, Klammer auf, fixe Größen, Klammer zu. Mit freundlichen Grüßen, Rico.
Ja, Rico, generell hast du natürlich recht. Also der, weiß nicht, wie das jetzt rübergekommen ist bei der letzten Folge, ich habe es mir jetzt noch einmal angehört, aber der Abbildungsmaßstab bezieht sich natürlich auf das Negativ und den Sensor. Je nachdem, wie weit du weg bist, kann man sich das eigentlich ganz gut so vorstellen, dass das früher bei einem Film so war, wenn du eine Münze fotografiert hast, dann konntest du die, wenn du die 1:1 drauf hast, dann nachher genauso auf das Negativ legen. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit, um das so zu veranschaulichen, was es bedeutet, einen Abbildungsmaßstab von 1:1 zu haben. Jo, ja, das ganz kurz und knackig, denke ich, beantwortet das. Aber gut aufgepasst.
Jawohl.
Ja, dann hat sich noch der Marc zum einen noch zu dem Thema gemeldet und zum anderen die Anregung gegeben, dass wir doch mehr verlinken sollen in den Shownotes. Das ist bei der letzten Folge ein bisschen untergegangen. Wir haben es bei ein paar Sachen nachgepflegt, aber wir machen das natürlich wie bei den Folgen zuvor auch wieder. Also da, wo wir Links haben, setzen wir die natürlich auch mit rein.
So. Ja, und dann haben wir noch eine längere E-Mail von Frieda bekommen. Vielen lieben Dank dazu. Ganz kurz umschrieben, er gratuliert uns nochmal nachträglich zum Einjährigen, hat ein paar Fragen zur D5000, D90 und zu verschiedenen Filtern. Frieda, auf deine Mail hatte sich Stefan soweit vorbereitet, der ist heute leider verhindert. Grüßt alle Fotopodcast-Hörer, ebenso dann dementsprechend auch dich. Und in der kommenden Folge wird er in aller Ruhe und ausgiebig auf deine Mail eingehen. Dann lesen wir sie auch mal vor.
Ja, vielen Dank für eure Rückmeldungen und Fragen. Und jetzt steigen wir direkt mit unseren Themen ein. Wir hatten es schon mal vor ein paar Folgen thematisiert, der Farbkreis. Ich finde, es ist ein Thema, was man durchaus nochmal mit reinbringen kann. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon mal damit beschäftigt mittlerweile. Der Farbkreis hilft euch prima, ein Bild zu komponieren. Am besten schaut ihr einfach mal bei Google und ladet euch da irgendwo mal so einen Farbkreis runter. Gebt einfach mal bei Bildern Farbkreis ein und dann schaut euch so ein Ding mal an. Ich habe jetzt hier einen vor mir, den ich ganz witzig finde, weil dort sind so ein Drehrad drauf und da kann man sich so ein bisschen verschiedene Kompositionen zusammenstellen, zum Beispiel ein Farbdreiklang, das sind so ein gleichschenkliges Dreieck, wo dann drei Farben quasi ausgewählt sind. Ich mache das jetzt mal hier einfach, da habe ich Orange, Grün und Violett. Und so hat man auf einmal schon mal eine Farbzusammenstellung, wenn man sagt, hier, ich will nur mit drei Farben arbeiten. Und das sind Farben, die dann auf jeden Fall auch zusammen harmonieren. Oder einfach die Komplementärfarben, gebrochene Komplementärfarben und so weiter und so weiter. Probiert das einfach mal aus und schaut euch mal so einen Farbkreis näher an und versucht mal damit zu arbeiten. Versucht einfach mal Farben, die direkt nebeneinander liegen, in ein Bild zu fassen. Oder eben, wie ich schon gesagt habe, so eine Farbdreiklangharmonie zu machen. Einfach mal, wir hatten das ja schon mal gesagt, möglichst nicht mehr als drei Farben in ein Bild packen. Es gibt natürlich auch Bilder, wo es Sinn macht, mehr Farben mit reinzumachen. Ich erinnere nur nochmal an den Markt, wenn da irgendwelche Sachen aufgebaut werden. Probiert das einfach mal und versucht euch dazu auch bestimmte Themen zu setzen. Wenn wir einfach nochmal das Thema Obst oder alles im Garten, je nachdem. Und versucht mal danach wirklich euch auch Farben ganz bewusst zusammenzustellen. Schaut euch diesen Farbkreis mal an, druckt ihn euch aus, hängt ihn euch von Schreibtisch und dann versucht mal diese Farben zusammenzustellen. Und dann vielleicht in Lightroom nachher auch die Farben, die dann nicht mit reinpassen, einfach mit dem Regler rausziehen. Das geht ja mit Lightroom wunderbar. Könnt ihr über die Sättigung alle einzelnen Farbkanäle ansteuern und zieht euch die Farbkanäle, die ihr nicht im Bild haben wollt. Meinetwegen, da ist jetzt Grün mit dabei und das passt jetzt in eure Komposition nicht mit rein. Dann zieht das Grün einfach mal raus. Und dann schaut euch mal das Ergebnis an und guckt mal, wie das von der reinen Farbharmonie auf euch wirkt. Und ihr werdet feststellen, dass man damit sehr schön arbeiten kann. Allein dann auch, was jetzt so thematisch die, ja, jetzt mal Weihnachten oder so, welche Farben passen zu Weihnachten, dass man sich vorher schon die Farben raussucht, zum Beispiel jetzt so klassisch das Rot und das Grün und dann ganz bewusst mit diesen Farben nur arbeitet. Oder jetzt, wer am Indian Summer Workshop war, da hat man ja auch ganz viel darüber gesprochen, die Farben, die eben zum Indian Summer passen, dass ihr euch die Farben raussucht, ganz bewusst mal schauen, welche Farben passen genau dazu. Und dann versucht ihr wirklich nur mit diesen Farben im Bild zu arbeiten. Schaut euch in der Natur um, schaut euch auf dem Markt um, in der Stadt um und schaut, wo ihr genau diese Farben trefft, die zu eurem Thema genau passen. Winter, Blau und so weiter. Und das ist eine schöne Sache, wie man eben zum einen mit dem Thema an und für sich arbeitet und schon im Vorfeld sich über die Komposition Gedanken macht, wie man das Ganze gestalten kann. Ja, und wenn ihr dazu noch Unterstützung durch Blitze braucht, hat der Michael jetzt was für euch. Der hat nämlich einen wunderbaren Blitzauslöser gefunden.
Ja, so ist es. Na gut, was heißt gefunden?
Nee, wobei, der Michael war es gar nicht. Das war eigentlich der Tino.
Genau so ist es, wollte ich gerade sagen.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, genau so ist es. Tino hat uns da einen Link geschickt in unserer Geburtstagsfolge, der Folge 35. Haben wir euch diesen Link auch mit angeboten und schon mal ganz kurz vorab darüber berichtet. In unseren Shownotes gab es dann einen Kommentar von Albrecht, der uns auch einmal zum Geburtstag gratuliert, dann die Folge selber ein wenig zu techniklastig fand und darum bittet, dass wir weiterhin viel Wert auf Fotothemen legen. Machen wir, keine Sorge. Er schrieb aber auch schon drunter, ich bin aber auf den Test des Funkauslösers gespannt. Und kurz darauf sagte dann Gerhard, wie Albrecht könnte darüber hinaus auch eine Lichtschranke mitgetestet werden. Ja, wir fangen erstmal mit dem ersten an, den Funkauslösern. Gerhard, eins hat er dazu gesagt, es kommt noch ein Test mit einer Lichtschranke, allerdings erst im kommenden Monat. November ist fast rum, im Dezember. Kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Wir haben den von Tina empfohlenen Photix Tetra Blitzauslöser erhalten. Und zwar in dem Fall mit 3 Empfängern und einer Sendeeinheit. Es ist von der Verpackung her ausreichend verpackt, auch recht ansprechend. Wenn man sich das Ganze mal kurz anguckt, bevor wir direkt in den Betrieb gehen. Es ist ein Kunststoffgehäuse für die Empfänger. Mit 4 Kanälen zu bedienen, ein Ausschalter, Batterien werden mitgeliefert. Der Batteriedeckel oder ja, lässt sich relativ schwer öffnen, ist also somit auch dementsprechend stabil verschlossen. Innen drin sieht das Ganze etwas einfach hergestellt aus, aber es funktioniert. Das Ganze lag mit 3 Empfängern und einem Sender, liegt bei ca. 50 Euro. Wie gesagt, Batterien sind inklusive und jeder dieser Empfänger bekommt ein kleines Synchrokabel mitgeliefert mit einem 3,5 mm und einem 5,4 mm Adapter. Diese Kabelchen habe ich erstmal zur Seite gelassen und mich darum gekümmert, gemäß der Herstellerempfehlung, Blitze zu verwenden, die über einen Mittenkontakt ausgelöst werden. Generell steht hinten auf der Rückseite eine Reihe an Empfehlungen oder auf jeden Fall funktionierender Modelle mit drauf. Und uns ging es eigentlich mit darum, nicht nur die großen oder jetzt bekannten und aktuellen Modelle zu testen, sondern auch mal mit ein älteres und vor allem unterschiedliche Blitzhersteller. Erste, was ich gemacht habe als Canon-Fotograf.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich daran, du hast neulich im Studio bei einer Besprechung da hinten ganz wild irgendwelche Blitze aufgebaut. Ich denke, was macht der denn da hinten?
Ja, gut.
Stehen dann da so drei externe Blitzgeräte. Und irgendwann bin ich dann doch mal rübergegangen, habe ich gefragt, was du da machst. Und dann war das genau dieser Test gewesen.
Genau. Wir haben.
Was hast du da alles aufgebaut? Das war ein Nikon SB800, erinnere ich mich.
Ja, und richtig. Und Stefan hat aus seiner Zauberkiste noch einen alten Metzblitz gezaubert. Eine 40 MZ2. Der ist so aus den Anfang bis Mitte der 90er. Also hat schon wenigstens 15 Jahre auf dem Buckel. Und damit er auf seinem Nikon funktioniert, braucht er dafür einen Adapter. Den Adapter haben wir entfernt. Somit bleibt wirklich nur ein einzelner Mittenkontakt unten stehen. Und wir haben es auch damit mal versucht. Ja, was soll man dazu sagen? Es funkt, ne? Es funkt. Nein, also es funktioniert einwandfrei. Wir haben das Ganze versucht. Als dritten Blitz dazu genommen habe ich einen Canon 540EZ. Also auch kein allzu aktuelles Modell mehr. Dieser Blitz funktioniert auf den analogen EOS-Kameras von Canon, allerdings nicht mehr auf den digitalen. Ich weiß, dass wir einen Hörer im Raum München haben, der hat den 540EZ. Und einen schönen Gruß nach München. Er funktioniert ohne Einschränkung ebenfalls auf den Funkauslösern. Diese Funkauslöser habe ich erst einmal im Raum verteilt, um verschiedene Objekte zu fotografieren bzw. auszuleuchten. Nur den Sender oben auf der Kamera. Der ist ebenso mit einer Frequenzauswahlmöglichkeit ausgestattet wie die Empfänger. Die müssen natürlich gleich stehen. Er hat einen Probeauslösknopf oben drauf. Das heißt, nicht unbedingt an der Kamera muss man auslösen, sondern wenn man den Sender direkt mal auslöst, dann sorgt auch er dafür, dass das Ganze nochmal blitzt.
Quasi so, wie das bei den großen Blitzgeräten auch ist.
Genau, so wie das bei den großen oder bei den Studio-Funkanlagen auch ist. Es ist so, dass das mitgelieferte Kabel im Endeffekt dafür gedacht ist, zum Beispiel diesen Auslöser auch an einen der Empfänger mit anschließen zu können. Das ist das eine. Das haben wir auch versucht, funktioniert prima. Einzige, was man machen muss, bei drei unterschiedlichen Blitzen, vor allem unterschiedlichen Herstellern, synchronisiert sich da soweit eigentlich an und für sich nichts mehr. Das heißt, die Intensität der einzelnen Blitze muss man selber einstellen. Das ist aber bei den Modellen, die wir hier im Einsatz hatten, auch uneingeschränkt möglich gewesen.
Wir haben genau, direkt da stellt man dann hinten manuell einfach dann.
Richtig, einfach hinten manuell an dem
jeweiligen Blitz.
Korrekt. Wir haben auch mal einen Blitz mit ausgelöst, der nicht direkt im Sichtkontakt war, sondern in eine Softbox gestellt wurde, eine große. Und auch das hat funktioniert. Laut Hersteller sind es 30 Meter. Knapp 30 Meter habe ich hier vor der Haustür mal versucht. Das hat funktioniert. Allerdings auch nur dann, wenn kein Gebäude direkt dazwischen steht. Dann kann die Leistung ein wenig vermindert werden.
Wobei, das fand ich jetzt auch wiederum spannend. Also das Ganze so als Strobe-Kits zu benutzen, ja, klar. Hat man ja vorher auch schon gehört und finde ich auch insofern spannend, dass ich jetzt mal meinen ganzen Schrank nochmal durchkam, ob ich nicht doch noch irgendwelche alten Blitze finde, weil da müssten irgendwo noch welche rumfliegen, ja. Gerade bei dem Preis. Und aber dass man die im Prinzip jetzt auch in das Studio-Setting mit einbauen kann, das ist natürlich auch was sehr Geniales, weil ich stelle mir jetzt einfach mal irgendwelche Sachen vor, wo ich so einen großen Blitzkopf einfach gar nicht platzieren kann. Zum Beispiel irgendwie, wo das Kabel dann da ist. Gut, ich meine, ich kann Photoshop nachher wegstempeln, aber wenn ich das von vornherein gleich so mit platzieren kann, von hinten kommt ein Blitz, der den mit auslöst, das bietet schon Möglichkeiten. In einer Kiste oder so, wo man reinschaut und dann seitlich kommt noch ein bisschen Licht von den großen Blitzköpfen. Das stelle ich mir schon geckig vor.
Ja, also ich muss selber sagen, ich bin ganz begeistert darüber, dass mein 540EZ wieder Verwendung findet, denn nach dem Wechsel auf digital konnte er zwar noch blitzen, aber über TTL wurde er nicht mehr angesteuert und das Ganze zu verkaufen, die meisten wissen es, für das alte Equipment bekommt man nichts mehr. Ich habe dem die Treue gehalten. Nun ja, davon abgesehen haben wir noch ein bisschen mehr getestet. Also, was funktioniert hat? Klar, drei Empfänger, drei Blitze obendrauf. Innerhalb des Umkreises über den Auslöser einwandfrei auf allen vier Kanälen. Das heißt, alle vier Kanäle, man könnte durchaus zwei Kameras auf unterschiedlichen Frequenzen fotografieren lassen mit der dementsprechenden Anzahl an Empfängern. und man kommt sich nicht ins Gehege. Aber was vom Kabel her in die eine Richtung geht, kann ja auch in die andere gehen. Und das fand ich für uns im Studio auch sehr, sehr toll und vorteilhaft. Man kann diesen Funkempfänger über das mitgelieferte Synchrokabel, das an und für sich von dem Auslöser in den Empfänger geht, auch vom Empfänger an einen Studioblitzkopf stecken. Und somit hat man hier auch eine Funkauslösemöglichkeit für eine Studioblitzanlage. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir auch gemacht haben, 3 Blitzköpfe auf 3 Empfängern. Den Sender auf der Kamera, in dem Fall meine Canon 40D, und ein Synchrokabel an die Studioblitzanlage. Und dann kommt wirklich das zu tragen, was der Marek eben gesagt hat. Man kann es vollkommen mit integrieren. Auf der einen Seite wird über das Kabel die Studioblitzanlage mit angesteuert, auf der anderen die Funkempfänger über den Funkauslöser. Eine super Möglichkeit, sich sehr flexibel zu gestalten. Also gut ab. Für diesen Preis ein super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, dann kommen wir gleich zum ersten Einsatzgebiet davon. Und zwar, ich werde die morgen gleich wieder mitschleppen. Morgen habe ich ein Shooting, wahrscheinlich im Freien, wenn das alles so hinhaut, wenn das Wetter mitspielt. Ansonsten gehen wir doch ins Studio. Aber ich habe gerade so eine schöne große Wiese gefunden mit einem wunderschönen Panorama auf unsere Stadt. Und dahinter geht's dann abends der Mond auf. Und wenn man da dann abends ein Porträt macht und man stellt dann auf kleinen Stativen die externen Blitzgeräte auf, vielleicht noch so mit so einem Durchleuchtschirm oder sowas oder mit einem Goldreflektorschirm, das entspricht dann eher der Lichtstimmung, dann kann man damit mit relativ einfachen Mitteln ziemlich effektvolle Porträts machen. Vielleicht noch unten so in die Wiese irgendwo noch mit einem Blitz reingesetzt, um so ein paar Effektlichter zum Setzen. Da kann man das Ganze so in Landschaften wunderschön einbauen und probiert das einfach mal aus. Also wirklich abends draußen oder Sonnenuntergang oder sowas, so richtig schöne Szenarien, und dann baut da mal eure Blitzgeräte so drumherum aus. Das macht wirklich richtig viel Spaß. Ja, ähnlich ist es auch, wenn man Blumen zum Beispiel fotografiert oder wenn man irgendwo draußen, ja, bei ziemlich, ja, heller Lichtstimmung irgendwie Pflanzen fotografieren will und das dann am besten noch irgendwo gegen das Licht, dann probiert mal das Ganze mit aufzuhellen. Also dann ruhig entweder mit Aufsteckblitz, internen Blitz oder sonst irgendwas. Einfach mal den Blitz auspacken, auch wenn es taglich ist. Und ihr werdet feststellen, dass das ganz effektvolle Bilder gibt, wenn ihr von vorne nochmal zusätzliches Licht gebt. Ja, wenn ihr mal einen See fotografieren wollt, werdet ihr feststellen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, diese Spiegelungen richtig schön hinzubekommen. Das ist zum einen eine Frage der Uhrzeit, denn wenn ihr morgens zum See kommt, dann ist in der Regel das Licht noch ganz tief. Und es ist noch alles windstill, es ist noch alles ruhig, es sind doch nicht so viele Leute unterwegs. Und da bekommt ihr eigentlich die schönsten Spiegelungen. Zum anderen kann es helfen, wenn ihr euch so richtig grüne Seen aussucht. Was, also so richtig mit grünen Schwebealgen, was so bei über den Tag hinweg vielleicht nicht ganz so dolle aussieht. Aber morgens, wenn die Sonne noch recht tief steht, dann gibt das richtig schöne Spiegelungen. Und das hatte ich auch schon mal beim Workshop erzählt, die Chinesen und Japaner zum Beispiel, die setzen das ganz bewusst ein, die machen unten extra nochmal so grüne Pflanzen in das Wasser mit rein, damit das bloß richtig schön grün von unten her ist. Und wenn man dann an bestimmten Ecken des Gartens steht, dann gibt es noch intensivere Spiegelungen. Ja, wie gesagt, steht früh auf, bei Landschaftsfotografien sowieso, kommt man da sowieso nicht drum herum, und dann geht einfach mal raus und schaut euch die Seen an. Jetzt um die Jahreszeit übrigens ganz interessant, weil dann kommt noch ein bisschen Nebel dazu und dann könnte das noch so einen kleinen Zusatzeffekt haben.
Wird es dann ganz mystisch.
Ja, und wenn ihr nachher noch wissen wollt, wo ihr denn wart, kommen wir wieder zu einem weiteren GPS-Tracker. Wir wollen das Ganze jetzt auch nicht so ausbreiten, Der wird demnächst wohl hier auf dem europäischen Markt auch mit angeboten werden. Momentan ist er nur in den USA erhältlich. Aber es gibt einen GPS-Tracker, der so ungefähr die Größe von einem USB-Stick hat. Und das finde ich wiederum bei dem Preis, für den er angesetzt ist, also 69 US-Dollar kostet er momentan. Und wenn der diesen Preis dann auch hier in Europa hat, dann wäre das durchaus auch nochmal eine Maßnahme, die ich mir dann auch nochmal überlegen würde. Das Ganze heißt Phototrack Mini DPL 900. Und ja, ich werde den jetzt noch ein bisschen im Auge behalten. Mal schauen, wenn der hier auf dem Markt auftaucht, dann werde ich euch über Weiteres berichten.
Super, jetzt haben wir auch eine Möglichkeit gefunden, Marek. Gut, GPS-Tracker gibt es mittlerweile relativ viele. Einige unserer Hörer, auch andere Fotografen, nutzen die auch sehr regelmäßig. Und du hast noch eine Möglichkeit aufgetan, wie man das Ganze innerhalb von einem Fotobuch auch verdeutlichen oder besser darstellen kann.
Genau, da gibt es eine ganz lustige Sache. Also ich meine, ich tendiere eigentlich eher dazu, wenn ich ein Fotobuch mache, dass ich das schon komplett von vorne bis hinten selber gestalte. Aber es gibt für die Geologger unter uns eine Seite, die nennt sich locr.com, also wie flickr.com, locr.com. Die beschäftigen sich eben auch zum einen mit dem Thema Geologging und haben dann noch so ein kleines Gimmick mit dazu gemacht. Und zwar gibt es dort Fotobücher zu kaufen, die man sich erstellen kann. Und wenn man dort seine geogeteckten Bilder reinstellt, dann macht das Programm automatisch eine Landkarte mit dazu auf eine Seite oder schreibt Kommentare aus Wikipedia, die sich zu der Landschaft beziehen, mit rein. Also man hat dann ohne viel Aufwand ein kleines Fotobuch, was so ein bisschen auch quasi über die Örtlichkeit dort erzählt. Es ist natürlich etwas Automatisches, das heißt, wenn man irgendwie einen Urlaub gemacht hat, dann will man vielleicht das Ganze auch irgendwie ein bisschen persönlich gestalten, aber jetzt für etwas, was so auf die Schnelle gemacht wurde, finde ich das durchaus eine interessante Sache.
Ja, klingt auch sehr interessant und ja, von dem einen Fotobuch bleiben zumindest in dem Teilbereich dieses Begriffs. Hätte ich noch was zu Fotos zu sagen? Und zwar bin ich auf meiner Suche nach unterschiedlichen Online-Laboren und Anbietern zur Foto- und Bildentwicklung auf die Firma Fuji gestoßen. Fuji dürfte ja, also ziemlich jedem Fotografen irgendwann einmal über den Weg gelaufen sein.
Ja, jedes Mal, wenn ich die Fototasche aufmache.
Ja, siehst du, S5 Pro, ne? Oder wie hieß das Ding? Ja, und Fuji hat unter Fuji direkt nun ein Angebot im Internet, Bilder direkt dorthin zu schicken, auf den Server hochzuladen und über Fuji belichten und wieder zurückschicken zu lassen. Das Ganze funktioniert so, dass Fuji selber einen Farbraum zur Verfügung stellt, den habe ich mir auch schicken lassen. Das heißt, man kann seine Bilder in diesem Farbraum speichern und soweit schon mal ein wenig mehr Einfluss auf das Bildergebnis nehmen. Sie selber geben aber kein Kalibrierungsprofil vor, allerdings auch ohne. Ist das Ergebnis so, dass es minimale Abweichungen zum Original am kalibrierten Bildschirm sind. Mit dem Riesenvorteil, dass die Bilder in dem Format, wie man sie angelegt hat, auch belichtet werden. Das heißt, wenn ihr ein Bild im Format 16:9 belichtet habt, gebt euch Fuji Kategorien vor. Das sind 9er, 10er, 11er, 13er etc. Bezieht sich immer auf die längste Seite des Bildes. So, habt ihr jetzt ein Bild angelegt im Verhältnis, wir machen es mal einfacher, 1x1, sprich viereckig, und ihr bestellt dieses Bild in einem 13er Format, bekommt ihr tatsächlich am Ende ein Foto zugeschickt in 13x13. Keine weißen Ränder, es wird nichts weggeschnitten, sondern das Format wird beibehalten. Und immer die längste Seite an die an das angegebene Maß angepasst und umgekehrt das Maß an eure längste Bildseite. Somit bleiben auch eure Bilder in 16:9 oder auch in Sonderformaten, die ihr speziell in Panorama-Optik angelegt habt, die geringer sind oder höher vom Seitenverhältnis, bekommt ihr genauso belichtet und zugeschickt. Allerdings beschränkt sich hier Fuji auf eine Maximalgröße von 30 cm. Größer, alles was drüber ist, müsste derzeit noch woanders hingehen. Aber sie haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind zügig. Je nach Auslastung werden die Bilder noch am selben Tag bis innerhalb maximal von 4 Tagen, spricht Fuji. Wir haben Tests gemacht. Ich habe tatsächlich Bilder innerhalb von 2 Tagen wieder hier zu Hause gehabt. Das heißt, am nächsten Tag belichtet und zur Post und wieder hier. Stefan innerhalb von 2 Tagen. Er hat auch schon einen Fall von 4 Tagen. Je nach Auslastung. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, denn das ist Fuji Originalpapier, auf dem ihr die Bilder belichtet bekommt. Ihr müsst selber nichts mehr beschneiden. Es wird von Fuji übernommen und es ist preislich wirklich zu empfehlen. Schaut es euch einfach mal an, wenn es euch interessiert. Ich kann es empfehlen und wir sind dabei, das Ganze noch ein bisschen weiter auszubauen. Es gab jetzt eine Aktion für bereits bestehende Kunden, aber auch für Neukunden, von 2 gleiche Fotobücher bestellen und eins für umsonst bekommen. Wir haben diese Möglichkeit genutzt. Ein Fotobuch ist auf dem Weg. Wir werden euch demnächst auch davon berichten, denn Fuji bietet hier Fotobücher mit echtem Fotopapier an. Wir lassen uns überraschen.
Ja, das hört sich doch gut an. Ja, wenn man die Zeitung aufschlägt und ein bisschen durchschaut, dann stellt man fest, dass doch ganz oft mit Photoshop gearbeitet wird. Gerade wenn man sich irgendwie so die Werbeanzeigen anschaut, die Mädels mit den perfekt geformten Körpern.
Makellose Haut.
Und makellose Haut, keine einzige Pore. Ja, das ist ja eigentlich auch kein großes Geheimnis, dass da ziemlich viel nachmanipuliert wird. Aber hier und da passiert dann auch mal ein Fehler. Und da wird vielleicht auch mal was vergessen.
Ja.
Und da gibt es jetzt verschiedene Webseiten, die sich eben diese kleinen Fehler der Bildmanipulation rausgesucht haben. Und ja, die kann man sich dort mal anschauen. Und zwar zum einen die Seite photoshopdisasters.blogspot.com. Da kann man sich verschiedene anschauen. Und dann gibt es noch eine Seite rhetorik.ch/manipulation.html. Naja, langer Link, aber wir verlinken das einfach mal in den Shownotes. Da sind verschiedene Sachen drin, die dann schon sehr zum Schmunzeln anregen. Da sind zum Beispiel Mädels, bei denen der Körper dann entsprechend angepasst ist und im Schatten hinten ist die Falte noch da. Oder ein ganz bekanntes Bild unserer Bundeskanzlerin, die dann doch wahrscheinlich schon einen längeren Tag hinter sich hatte und naja, ein bisschen Achselschweiß da war. Und bei manchen Bildern wurde das eben nicht weggemacht. Also da kann man einfach mal ein bisschen durchgucken und ja, regt zum Schmunzeln an. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist eigentlich so der Bereich der Fotografie, über den ich eigentlich selbst wieder so zum ja, intensiveren bis professionellen Fotografieren gekommen bin. Ich habe mal, wie gesagt, eine Weile mit der Malerei beschäftigt und dann davor schon fotografiert und danach kam das beides dann irgendwie so zusammen. Das war eine ganz witzige Geschichte. Das ganze Thema nennt sich Lichtmalerei und wir haben damals angefangen, noch zu analogen Zeiten so die Spiegelreflex auf die Bulbstellung zu stellen, also Dauerbelichtung zu machen und haben dann mit Laserpointern bestimmte Dinge ausschraffiert, auch Körper ausschraffiert oder mit Dias irgendwo draufgeworfen und dann dort eben so bestimmte Bildkompositionen zusammengeschmissen. Und das Ganze habe ich jetzt vor kurzem mal wieder so, sagen wir mal, aufs Neue entdeckt und wieder mal probiert und festgestellt, dass das einfach jetzt auch zum einen im Studio, aber auch draußen in der Nacht oder im Dunkeln einfach wahnsinnig Spaß macht und ganz, ganz viel Potenzial bietet, um da sich irgendwie kreativ auszutoben. Und das ist wirklich ein Austoben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon das Bild gesehen hat, was in der Flickr Group mal war. Ich verlinke es vielleicht später nochmal. Da hatten wir an einem Flusslauf ein Porträt gemacht und im Prinzip war die Kamera auch auf Dauerbelichtung gestellt Und dann habe ich mir so eine kleine Handtaschenlampe genommen und bin dann einfach um die Person rumgelaufen und habe die erstmal so ein bisschen ausschraffiert. So hat das Ganze erstmal angefangen und habe bestimmte Bereiche nur belichtet. Da kamen schon ganz witzige Sachen bei raus, weil einfach nicht so der ganze Körper gleichmäßig belichtet ist, sondern das eben nur an bestimmten Teilen. Und dann kommt eben noch das Umgebungslicht dazu, was eben aufgrund der Dauerbelichtung ja auch noch ein bisschen mit zur Stimmung beiträgt. Vielleicht noch Mond im Hintergrund oder die Stadt oder je nachdem. Und in dem Fall hat sich so ein bisschen der Mond in dem Fluss gespiegelt, der dann auch ganz verwaschen da war aufgrund eben dieser Langzeitbelichtung. Ja, und dann haben wir das Ganze noch ein bisschen weiter gesponnen und dann nach dem Ausschraffieren des Körpers dann einfach mit der Taschenlampe noch hinter der Person rumgelaufen und wild mit der Taschenlampe herumgemalt in der Luft. Ja, und diese Malbewegungen bleiben ja in der Kamera oder auf dem Sensor quasi wie Pinselstriche erhalten und das gibt super lustige Effekte und das macht total Spaß, damit mal zu arbeiten.
Ja, und zu experimentieren mit Sicherheit, gell?
Ja.
Du bist aber dann...
Also wie gesagt, wir haben das früher auch mit Laserpointern da gemacht, da natürlich aufpassen mit Augen und so weiter. Also so dieses Ausschraffieren auf Körpern, das funktioniert super, da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Auch mit Diaprojektoren einfach irgendwo mal auf Körperteile raufwerfen, alte Dias, kann man auch so ein bisschen an die Körperregionen sozusagen anpassen. Kann man auch ganz lustige Sachen mitmachen. Und ja, probiert das einfach mal aus. Also das ist ein Thema, das macht echt Spaß. Und man kann das eigentlich überall machen, weil wie gesagt, wir haben das abends da vor dem Fluss gemacht, die Kamera einfach irgendwo auf den Stein gelegt, ein bisschen ausgerichtet und dann angefangen mit der Taschenlampe darum zu malen. Und ja, macht echt Spaß.
Also ähnlich, sag mal, als Anregung, wenn ihr jetzt Silvester feiert mit euren Freunden und Bekannten, jedem eine Wunderkerze in die Hand gedrückt, seht zu, dass ihr die 2010 irgendwo hinbekommt, vielleicht noch ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen sind immer sehr lustig, weil einer immer hoch runter macht mit seiner Kerze und einer unten immer dreht. und da könnt ihr ähnliche Effekte, ihr könnt richtige Worte damit schreiben, also nicht normalen, sondern ihr könnt auch was schreiben, ihr könnt Zahlen darstellen, ihr könnt euch austoben nach Strich und Farben mit den unterschiedlichsten Leuchtmitteln.
Ja, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, weil du musst das ja dann quasi spiegelverkehrt schreiben.
Ja, ich habe das nämlich, ich
kenne
das.
Du musst ja, oder du hältst die Taschenlampe einfach rückwärts und läufst dann da entlang, das könnte auch funktionieren. Ja, das könnte.
War sehr lustig, wir haben das gehen. 2008 haben wir das gemacht und einer hat tatsächlich noch ein Ausrufezeichen dargestellt, war auch sehr drollig. Das macht allen Beteiligten Spaß.
Ja, vor allen Dingen, was auch nicht schlecht ist, ist, dass man Bewegung mit einbringen kann. Also man kann ja eine Szenerie quasi ablichten. Man fährt so mit der Taschenlampe alle Teile des Körpers ab und richtet dann den Körper, meinetwegen die Arme oder Beine, neu aus in eine andere Stellung, behält den Körper oder den restlichen Körper einfach bei und fährt dann nochmal drüber. Und dann hat man drei Arme, vier Arme. Oder man hat eben so eine tänzerische Bewegung dann noch mit eingebaut. Man kann auch den kompletten Körper dann duplizieren und daneben stellen. Man hat ja, also das, was quasi im Dunkeln passiert, ist ja auch nicht mit auf der Kamera. Insofern, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da irgendwie kreativ was zu machen, auch mit Farbe. Ein bisschen Folie dann vor die Taschenlampe und dann den Hintergrund in einer anderen Farbe nochmal ausschraffieren. Also gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und das werde ich auch demnächst nochmal im Studio ein bisschen weiter ausprobieren. Zum Beispiel auch die Idee, dann nachher nochmal so ein kleines Blitzlicht irgendwo dann auf den Kopf nochmal zu setzen, dass der dann nochmal scharf ist. Das werden wir noch ein bisschen weiter ausprobieren.
Da sind wir mal auf die Ergebnisse gespannt. Ich hoffe, dass du uns wieder was...
Also wenn ihr da irgendwas gemacht habt, dann stellt es auch in die Flickr Group. Wir sind da immer sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, das stimmt. Denk an eure Kreativität, lass mir da freien Lauf. Überrascht uns ein wenig. Wir sind gespannt. Ja, und wenn du schon von im Dunkeln und Arm verstellen und dann nochmal drauf zeigen und wieder den Arm verstellen und wieder drauf, dann kommen wir eigentlich schon in den Bereich, der sich so schön nennt, Stop Motion.
Ja.
Ne? Weil was Ähnliches haben wir ja auch hier.
Filme.
Gell? Ja, wie Stop-Motion, Videoproduktion, Film oder ein Film.
Genau, wer das nicht kennt, Stop-Motion sind im Prinzip diese Filme, die man früher so kennt, so aus mit diesen Knetfiguren, die sich dann bewegen und durch die Gegend marschieren. Also diese alten Trickfilme im Prinzip, die aus einzelnen Bildern gemacht wurden.
Ja, ganz famos aus meiner Kinderzeit war Luzi, der Schrecken der Straße. Die hatte so ein oranges und so ein blaues Knetmännchen. Die konnten ganz tolle Sachen machen. Aber auch da.
Ja, und der Gag dabei ist ja, dass man das im Prinzip jetzt mit der digitalen Kamera ganz einfach in richtig guter Qualität machen kann.
So ist es, mit relativ einfachen Mitteln, ohne allzu großen. Naja, Aufwand ist eigentlich gelogen, denn Zeit muss man mitbringen, Geduld und viel Spaß an der Freude. Aber mit wenigen und einfachen Mitteln kann man durchaus schon kleine Kurzfilmsequenzen machen, ähnlich wie ihr das von dem Daumenkino her kennt. Daumenkino war ja so aufgebaut, dass es mehrere gezeichnete Bilder oder auch durchaus Fotografien waren, die hintereinander lagen. Und man hat das Ganze so mit dem Daumen halt springen lassen. Das heißt, die oberste Seite wurde unter Druck gesetzt und so weit, bis sie nach vorne klappte. Und so, dass über alle Seiten hinweg und so gab es eine kleine Filmsequenz. Man konnte Männchen laufen lassen oder Bälle hüpfen. Und ähnlich könnt ihr das Ganze dann mit eurer Kamera machen. Braucht ihr dazu? Nun ja, also da eine Kamera, ein Stativ, eine Aufnahmefläche, Licht und dann die dazugehörige Geduld. Denn viel wird es gemacht und das gibt es auch in YouTube sehr oft zu sehen. Da könnt ihr euch kleine Trickfilme angucken mit Lego-Figürchen. Da gibt es Star Wars-Sequenzen, die nachgestellt worden sind.
Die ist ganz irre.
Die ist irre, ja. Wirklich Respekt an die Macher. Gemacht. Denn es ist tatsächlich so, dass ihr die Figuren in der ersten Startposition stehen habt und dann von Bild zu Bild minimal verändert. Je geringer diese kleinen Änderungen sind, umso flüssiger ist dann dementsprechend auch der Bewegungsablauf. Ihr könnt es etwas grober machen, dann ist es wirklich wie ein Daumenkino. Und ihr macht es sehr fein und verstellt zum Beispiel das Handgelenk des Lego-Figürchens immer mal so ein paar Grad und dann den Arm und lasst mal einen Schritt nach vorne und einen Schritt nach hinten in kleineren Abständen gehen. Dann sieht es wirklich aus wie eine Filmsequenz. Also der große Vorteil ist im Endeffekt 24 Bilder pro Sekunde. Das haben wir in jedem Kinofilm. Das könnt ihr euch jederzeit im Kino so anschauen. Und wenn ihr das Ganze auch auf 24 Bilder pro Sekunde bringt, 24 Einzelbilder wohlgemerkt, die ihr dann später in einem Converter zu einer Videosequenz konvertiert, dann könnt ihr hier kleine Trickfilme erstellen. Also auch hier, genau. Ich glaube, wir können das ja mal machen. Wir stellen das mal nach, drei Lego-Figürchen, eins mit Brille und dunkelbraunen Haaren, das ist der Stefan, eins mit etwas längeren Haaren, das bist dann du und ich gucke dann mal, ob ich Kontaktlinsen trage oder Brille, das bin dann ich.
Eine animierte Podcast-Folge.
Eine animierte Podcast-Folge.
Oh, Hilfe. Ja, also ich stelle mir das jetzt gerade mal so vor, was man auch prima machen könnte, wenn man sich irgendwo eine Position seiner Kamera fixiert hat. Ganz tolle Zeitrafferaufnahmen. Und quasi immer in der gleichen Einstellung eine Aufnahme macht und dann über verschiedene Jahreszeiten hinweg kann man damit auch ganz tolle Sachen machen. Ja, was braucht ihr dazu? Außer der Kamera natürlich eine gescheite Software. Da haben wir jetzt einfach nur mal zwei Vorschläge für euch, die man sich auch als Testversion runterladen kann. Das eine ist Stop Motion Pro 7 und das andere nennt sich Stop Motion Maker. Ja, verlinken wir am besten auch. Dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren und wir sind auf eure Filme gespannt.
Ja, und wer von den Hörern sich jetzt ein bisschen wundert, dass wir ganz zu Anfang an Punkt 4 Lichtformer für ein fesselndes Blitzen genannt haben und jetzt noch nicht näher darauf eingegangen sind, dann liegt es daran, dass wir uns überlegt haben, dass man das Ganze auch in der Stop-Motion-Fotografie prima mit einsetzen kann. Und deswegen machen wir das kurz gegen Schluss noch so ein paar Tipps, wie ihr ohne großen Aufwand und ohne große Kosten das Licht eurer Blitzköpfe noch ein bisschen sanfter strahlen lasst. Dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, ein paar Anregungen haben wir auch untereinander gefunden. Und zum Beispiel, wer gerne einen Joghurt isst, soll man darauf achten, ob denn der weiße Becher des Joghurts wirklich geschlossenes Weiß ist oder ob eine gewisse Transparenz mitbringt. Wenn er das tut, esst ihn auf, lasst ihn euch schmecken, spült den Becher aus und schaut doch mal, ob er nicht eventuell relativ passgenau sogar vor eurem Blitzkopf passt. Dann hättet ihr ganz einfach und günstig einen kleinen Diffuser.
Er wird wahrscheinlich natürlich dann irgendwie zu groß sein, aber macht euch da einfach mit irgendwie einem Paddex-Kleber oder sonst irgendwas so ein, ja, unten so eine Fläche drauf, indem ihr die Größe des Blitzes dann einfach nochmal ausschneiden könntet aus so Pappkarton. Und so könnt ihr den dann passgenau dann auf euren Blitz dann direkt draufstecken und ihr habt einen prima Diffusor für wenig Geld. Und so kann man eigentlich ganz, ganz viele Sachen sich auch selber bauen, um einfach mal Lichtformer auszuprobieren. Lichtformer sind ja im Prinzip Dinge, die man auf die Blitze oder auf die Lichtquelle raufsetzt und die, wie der Name das schon sagt, das Licht eben in eine bestimmte Form bringen, ein bisschen diffus machen, in eine gerade Richtung bringen oder eben streuen. Und ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel einfach, sich ein Stück Tonpapier zu nehmen und das als eine Rolle, die quasi so ein bisschen zylindrisch nach vorne, nicht zylindrisch, konisch nach vorne zugeht, auf dem Blitz draufstecken und ihr habt schon ein prima Spotlight. Und so ein Ding benutzen wir zum Beispiel auch im Studio. Da haben wir zwei Spots, aber der eine besteht tatsächlich auch nur aus so einer Pappe. Das reicht in diesem Falle für den Kopf total aus. Der wird eigentlich permanent nur dafür benutzt und haben wir verschiedene Größen uns dann gemacht. Und das ist ja total klasse. Und ich glaube, der steht dem anderen gekauften nicht wirklich nach, oder?
Nein, also das Ergebnis ist doch ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis. Und ähnlich wie...
Gut, man muss natürlich aufpassen mit Pappe, also wenn man das einstellig lange anlässt, das funktioniert nicht. Das wird natürlich dann heiß, aber das einstellig kann man sich ja ausmalen. Und das ist bei den externen Blitzen ja auch nicht an. Da kann man sich schon ein bisschen behelfen damit. Ja, andere Möglichkeiten sind zum Beispiel mit Folien zu arbeiten, einfach Farbfolien mal vor einen Blitz zu machen und das Ganze zu kombinieren, vielleicht mit Lichtformern. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, hier bei den Taschenlampen einfach mal mit Folien davor und irgendwie den Hintergrund beleuchten. Das wären zum Beispiel Sachen, wo man auch mit ganz einfachen Mitteln aus dem Bastelgeschäft sich eine einfache Lichtveränderung mit reinbringen kann. Oder ihr macht euch mit einem Gummi hinten ein Stück weißen Pappkarton hinter dem Blitz, den ihr quasi aufrecht so dahinter setzt und mit einem Gummi so ein bisschen befestigt. Und schon habt ihr die Möglichkeit, zum einen über die Decke zu blitzen und ein bisschen Blitzlicht geht auch noch nach vorne, wenn ihr den Karton ein kleines bisschen nach vorne knickt.
Genau, das ist genau das, der Effekt, den die neueren und vor allem großen Blitzmodelle der namhaften Hersteller alle haben. Die haben diese kleine weiße Lasche, die genau diesen Effekt hat. Und auf die bin ich schon oft angesprochen worden, was das denn ist. Und genau den Tipp, den uns Marek jetzt vorgestellt hat, den habe ich jetzt schon öfters verteilt. Kann man mit dem Gummi machen, wie er das jetzt sagt, oder aber mit einem selbstklebenden Klettband, wenn ihr einen älteren Blitzkopf habt, jetzt passend dann zu der Funk-Auslöseranlage, dann könnt ihr zum Beispiel sowohl auf dem weißen Stück Tonpapier oder Folie, was auch immer ihr nehmt, die jeweils links und rechts an den Ecken ein Stückchen des Klebebandes anbringen am Blitzkopf selber und habt dann hier den Vorteil, dass ihr variieren könnt in der Einstellung. Das heißt, dem Winkel zu dem Blitz selber könnt ihr dann variieren, ob das Blitzlicht mehr über die Decke und weniger über den Reflektor geht oder mehr über den Reflektor und weniger die Decke. Hier könntet ihr dann variieren. Möglichkeiten gibt es sehr viele. Und so könnt ihr selbst bei den kleinen Kompaktkameras, die einen eingebauten Blitz haben, selbst da könnt ihr über eine Folie das Licht zumindest diffuser schalten. Also ihr seht, ohne großen Aufwand, ohne große Kosten, kann man hier noch einiges mehr machen.
Ja, wenn man sich mit ein bisschen Bauschaum hinten an eine große Plastikschüssel dran spritzt und das Ganze dann auch wieder in der Größe von seinem Blitz ausschneidet oder man macht einfach ein großes Stück Schaumstoff dahinter, was man ausschneiden kann, dann kann man eben diese Schüssel auf den Blitz bringen und wenn man diese Schüssel dann wiederum auskleidet mit zum Beispiel entweder Alufolie oder Goldfolie, dann hat man in Kombination mit dem besagten Joghurtbecher schon einen prima Beauty-Dish.
Ja.
Ja, und wenn dann eure Frau die Salatschüssel abends sucht, dann sagt ihr, nein, Schatz, okay, die habe ich gerade.
Genau, Schatz. Also, wir haben eine Schüssel weniger, aber dafür siehst du jetzt wesentlich besser aus bei allen Bildern.
Ja.
So, das war schon mal ein erster kleiner Einblick in Möglichkeiten, die ihr habt, um das Licht weicher zu gestalten oder besser steuern zu können, wie ihr dann über eine Steuerung des Lichtes bessere Lichtergebnisse habt, nicht so harte Schlagschatten, eventuell wirklich nur noch ein ganz, ganz softes und einen leicht angedeuteten Schatten erreichen könnt. Und hierzu werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen immer mal wieder was Neues dazugeben, denn wir sind alle interessiert daran, was wir mit umsetzen können, was auch uns hilft und was wir für gut befinden, das stellen wir euch jederzeit gerne vor.
Wenn ihr natürlich noch irgendwie Tipps habt zum Selbstbau, dann schickt uns die einfach und wir werden die dann hier auch vorstellen.
Ja.
Ja, und wer das Ganze live erleben möchte, der kann das bei unserem Studio-Foto-Workshop am 13.02. nächsten Jahres live erleben. Das Ganze geht von 10 bis 17 Uhr, kostet 60 Euro, Getränke und Pizza mit enthalten. Und das Thema sind eben Blitz- und Lichtformer, Studio- und Strobist, die Selbstbausätze, entfesseltes Blitzen, Funksysteme und ja, verschiedene Setups, die Basic-Setups und ein paar Kreativ-Setups. Und natürlich ganz, ganz viele Bildbesprechungen.
Ja, und einige unserer bisherigen Workshop-Besucher wissen, die Anzahl an Teilnehmern ist begrenzt aus dem einfachen Grund. Wir wollen euch etwas vermitteln, wir wollen Zeit mit euch verbringen, wir wollen euch dabei auch besser kennenlernen. Und somit haben wir maximal 10 Teilnehmer bei jedem Workshop. Wir haben bereits einige Anmeldungen vorliegen, aber auch noch ein paar Plätze frei.
Ja, also beeilt euch mit dem Anmelden. Und wie könnt ihr das machen? Ihr schreibt uns einfach eine Mail an info@fotopodcast.de. Ja, das war's für heute. Und wir verabschieden uns von euch. Hoffen, dass ihr ein paar Ideen bekommen habt zum Fotografieren. Schreibt uns einfach, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen habt. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.